Ja, ich wollte heute mal nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern mal in die Breite. Aus gegebenem Anlass mal so einen kleinen Rückblick halten. Ich habe es mal genannt, Worte, die mir Wege wiesen. Also mal so einen kleinen Lebensrückblick anhand von Bibelworten, die so bestimmte Stationen in meinem Leben begleitet haben oder die mich seitdem begleiten. Und da kommt ein bisschen Bibel und da kommt ein bisschen Lebenslauf und das mal zusammen. Ich bin ja in Leipzig geboren worden, das ist schon eine Weile her. Mein Vater stammt auch von dort. Er hat dann aber als Vikar in Hessen in Bad Hersfeld das Mädchen kennengelernt, was er auch geheiratet hat und was meine Mutter wurde. Deren Vater war Leiter der bekannten Kirche in Hessen gewesen und starb aber 1946, als ihn die Amerikaner umgefahren haben, als er mit dem Motorrad unterwegs war und sich nicht um ihn gekümmert haben weiter. Da war meine Mutter 13. Und also mein Vater war da auch drüben, aber aus Sachsen kam dann Notruf aus dem Landeskirchenamt, dass die, die vom Osten stammen, also dass im Osten dringend Pfarrer gebraucht würden. Und dann hat er sich rufen lassen und bekam seine erste Pfarrstelle in Mölbis, das ist östlich von Espenhain, wenn man nach Leipzig fährt. Durch die Braunkohleindustrie war Mölbis das dreckigste Dorf Europas, buchstäblich. Da wuchs kein Baum außer Holunder und Pappeln und gediehen keine Vögel außer Spatzen. Alles andere hat nicht überlebt. Meine Mutter ist ihm gefolgt, zwangsläufig, ja, in den Osten. Und irgendwann kam dann der Mauerbau und sie war von ihrer sämtlichen Verwandtschaft abgeschnitten. In Mölbis bin ich also getauft worden. Ich weiß gar nicht, ob in der Kirche oder im Gemeindesaal, weil die Kirche war auch eingefallen oder durch den Krieg irgendwie noch, keine Ahnung. Und mein Taufspruch ist aus dem 5. Mose 7, Vers 13. Ich will dich lieben und segnen und mehren. Ich will dich lieben und segnen und mehren. Das steht bei Gott immer am Anfang, dass er liebt und dass er segnet, so fängt die Schöpfung an. Und dass er auch will, dass die Schöpfung sich fortsetzt. Im 5. Mose 7 ist das ein konkretes Wort an Israel, eine Zusage an Israel, nicht an mich. Aber es stand an meinem Geburtstag in der Losung und man hat das dann anlässlich der Taufe 3 Wochen später als persönliche Zusage mir auf den Weg gegeben. Die Liebe Gottes zu glauben, auch zu glauben, dass Gott segnen will. Ich will dich lieben und segnen und mehren. Das ist nicht so selbstverständlich. Und das lohnt sich auch, sich täglich neu bewusst zu machen. Und bleibt auch eine tägliche Herausforderung, jedenfalls für mich. Das mit dem Mehren hat sich mit unseren 3 Kindern erfüllt, über die wir sehr froh sind, sehr dankbar sind. Dann hat es mit der Vermehrung erstmal aufgehört. Jetzt besteht die große Chance oder auch Spannung auf die nächste Generation. In Mölbis habe ich nur 3 Jahre gelebt, weil meine Mutter dann auch davon krank wurde. Bin aber immer noch als Kind öfter hingefahren, weil meine Patentante von dort war oder eine Patentante. Von daher hat dieser Ort für mich eine Bedeutung. Unsere Familie zog dann nach Schönfels bei Zwickau, an der 173 zwischen Zwickau und Reichenbach. Ein schönes Dorf mit einer schönen Burg, die war uns gegenüber. Als Konfirmationsspruch hat mein Vater ein Wort aus Jesaja ausgewählt, das ich noch nicht kannte. Er hat mich aber gefragt, ob ich einverstanden wäre. Und da habe ich ja gesagt. Das ist Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Schwierig zu lernen, ist zu viel. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Auch das ist zunächst dem Volk Israel gesagt, möchte ich gerne mal festhalten. Und nur wer das dem Volk Israel zugesteht, darf diese Worte dann auch für sich persönlich nehmen, ist meine Überzeugung. Diese Aussage, fürchte dich nicht, steht sehr häufig in der Bibel, allerdings nicht die legendären 365 Mal, wie manchmal erzählt wird, für jeden Tag einmal, sondern knapp 70 Mal, nach meiner Zählung. Und wenn man Plural nochmal dazu nimmt, fürchtet euch nicht, dann kommen wir so auf 120 Mal. Aber das ist tatsächlich etwas, was Gott gerne sagt, fürchte dich nicht. Und wenn ich so in der Stille höre, was Gott mir persönlich sagt, kommt das relativ häufig. Ich will nicht sagen täglich, aber relativ häufig. Und ich brauche das auch. Weiche nicht, das ist durchaus eine Herausforderung. Nicht von Gott weichen, nicht von der Wahrheit weichen, nicht von Gottes Wort weichen oder abweichen, nicht vor der Mehrheit weichen gegen Gottes Wort und Willen. Das musste ich von Anfang an trainieren in der DDR-Zeit, weil ich da immer wieder und von Anfang an auf Ablehnung und Ausgrenzung, auf Benachteiligung gestoßen bin. Und ich bin für dieses Training dankbar. Denn die Herausforderung, nicht zu weichen, ist geblieben. Sie bestand im Theologiestudium, sie bestand und besteht in der Kirche und in der Gesellschaft bis heute. Ich denke, sie ist größer geworden wieder in der letzten Zeit und wird für die letzte Zeit noch weitaus größer werden, wenn wir in die Offenbarung schauen. Weiche nicht. Ich selber habe die Kraft dafür nicht oder nur wenig. Also Mut gehört nicht zu meinen stärksten Tugenden, wenn ich das mal sehr vorsichtig oder diplomatisch ausdrücken soll. Und von daher bin ich tatsächlich auf die Stärkung und Hilfe Gottes angewiesen. Und es ist auch nur die Gerechtigkeit Gottes, die mich hält oder mich in die Lage versetzt, es nicht Menschen immer recht machen zu müssen, wenn das gegen Gottes Willen laufen würde. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir sind dann nach meiner Konfirmation von Schönfels nach Karl-Marx-Stadt gezogen, wo ich die 9. und 10. Klasse noch besucht habe. Ich habe die Konfirmation sehr ernst genommen, aber trotzdem sind Taufe und Konfirmation keine Selbstläufer, die einen automatisch zum Christen machen. Ich bin sehr dankbar für die christliche Erziehung, die ich genossen habe durch meine Eltern, wobei ich auch dankbar bin, dass sie mir immer Freiheit gelassen haben. Die haben mich nie gezwungen, die Kirche zu gehen. Ich war meistens freiwillig dort. Aber auch die Erziehung garantiert das noch nicht. Es braucht noch was anderes. Jesus sagte mal einem sehr frommen Mann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das durfte ich erleben auf einer Rüstzeit 1973. Dort wurde klar, dass ich persönlich Vergebung brauche. Uns wurde klar, dass es nötig ist, auch Jesus persönlich ins Leben aufzunehmen und das mal festzumachen. Jesus, du sollst mein Herr sein, du sollst in mein Leben kommen. Und da durfte ich in einem Gespräch nach einiger Überwindung, die mich das gekostet hat, loswerden, was mich belastet hat und was bisher so keiner über mich wusste und dafür Neues empfangen, was nur Gott geben kann durch die Segnung. Und ich weiß noch, das Gespräch war in Wartburg, im Auto, das Rüstzeitern war Herr Remi Demi, da haben wir uns draußen in Wartburg gesetzt, war hatten Ruhe, sollte ja keiner mithören, außer oben. Und ich bin daraus aus dem Auto und merkte, es ist was neu geworden. So ein neues Lebensgefühl oder so. Das war also ein wichtiger Einschnitt in meinem Leben. Bin danach Mitarbeiter in der jungen Gemeinde geworden, habe sie dann auch geleitet, habe auch in anderen Orten JGs gehalten oder Liederabende, sowas. Und auch mein Gebet um den richtigen Beruf wurde erhört. Das war ja sehr spannend, kommt da in Frage. Abitur kam für mich nicht in Frage, weil ich nicht in der FDJ war und keine Jugendweihe hatte. Das schied also aus. Ich kannte meinen Wunschberuf erlernen, Funkmechaniker. Im VW Radio und Fernsehen kam Marx, ja, hieß es damals. Und ich war dort der Einzige, der ohne FDJ, ohne Jugendweihe und ohne persönliche Beziehung eine Lehrstelle in diesem Betrieb fand. Alle anderen hatten alle drei Voraussetzungen. Und von daher war das schon ein Wunder und eine Gebetserhörung, dass ich diesen Beruf bekommen habe. Und der hat mich sehr ausgefüllt. Das war was Gutes, den Kopf gebrauchen, Fehler suchen, finden und die Hände gebrauchen, zu reparieren. Also diese Kombination von Theorie und Praxis ist was Gutes. Zwischendurch mal zwei allgemeine Erfahrungen mit Bibelworten. Das Gebot, was unter den 10 Geboten am meisten Raum einnimmt, ist uns meistens nicht bewusst und wahrscheinlich auch sonst in der Bibel von den Geboten am häufigsten zitiert wird und immer wieder darauf Bezug genommen wird. Wer weiß, welches das ist? Ja, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Für mich ist das mit dem Sabbat oder Sonntag immer noch eine etwas offene Frage. Mein Empfinden ist, dass Gott den Sonnabend durchaus segnet oder den Sabbat, dass das immer noch sein Tag ist. Aber wir halten den Sonntag, ich auch. Das heißt, ich habe mir den Sonntag immer freigehalten. Das hieß, der Ranzen lag da in der Ecke. Ich habe da Schulbücher, Hausaufgaben nie angeguckt. Und ich habe auch im Studium, selbst wenn das Examen bevorstand, am Sonntag nichts gelesen, gelernt oder irgendwie was gemacht, sondern Gehirn auslüften. Das machen, was mir Spaß macht. Und auch jetzt mache ich das, soweit es möglich ist, zumindest Sonntagnachmittag mache ich nichts Dienstliches mehr. Es fällt der Hammer wirklich. Und ich habe das immer als was Befreiendes erlebt. Da muss ich mal nicht. Und da muss ich mal keine Bücher und so angucken. Und ich bin damit nicht schlecht gefahren. Also ich gehörte immer zu den Klassenbesten oder auch im Studium. Ich habe da nicht Minus gemacht, wenn ich das mal einen Tag wirklich habe sausen lassen. Weil Gottes segnet. Und Gottes Segen kann entscheidender sein als die eigene Mühe, dass man wie verbissen dort kämpft, um das irgendwie da Anschluss zu haben. Und im Übrigen ist die Welt schon geschaffen. Sie muss nicht erst durch unsere Arbeit geschaffen werden. Wir überschätzen uns da manchmal. Eine andere Stelle, die mehr oder weniger immer präsent war oder ist, ist Malachi 3,10. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht Himmelsfenster auftun werde, Lutherdeutsch ist schwieriges Deutsch, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Also macht den Test, gebt mir den Zehnten, sagt Gott, und schaut mal, wie er dann mit eurem Geld hinkommt. Ich denke nicht, dass man das als Christ einhalten muss, sage ich ausdrücklich. Aber ich habe mich immer daran orientiert. Das heißt, 10% von dem, was ich bekomme, kam in die Zehntenkasse. Das fing beim Taschengeld an, das fing mit einer Mark an. Ein Groschen kam da rein. Beim Lehrgeldverdienst dann auch. Als Student bekam ich 72 Mark ausbezahlt im Monat. Davon habe ich dann die Fahrten zwischen Berlin und Karl-Marx-Stadt bezahlt, noch Bücher, Schreibmaschine, Anzug und was man so brauchte. Und ich hatte immer genug Geld. Also 7,20 Mark kamen in die Zehntenkasse. Ne? Und ich hatte immer genug Geld. Weiß nicht, wie das kam, es war so. Einmal im Praktikum kam eine Frau aus dem Gebetskreis zu mir und gab mir einen Umschlag und sagt, Gott hat mir gesagt, das soll ich dir geben. Da waren 50 Mark drin. Brauchte die eigentlich nicht. Aber für mich war es mal so ein Zeichen von oben, dass Gott sagt, du, ich sorge für dich. Mach dir mal keinen Kopf, du kriegst schon. Und das ist so geblieben. Und zu Beginn als Vikar haben wir von 380 Mark im Monat gelebt, aber auch nicht die Masse. Und wir hatten immer genug, erstmal gebrauchte Möbel und so, geht ja. Dass sich das dann später mal ändert, habe ich nicht geahnt. Mit dem Geld, aber ich bin so angetreten und habe immer erlebt, Gott versorgt. Und ich halte das immer noch für eine gute Möglichkeit, Gott zu testen oder zu sagen, dir steht was zu und du bist sowieso mein Versorger und dann schauen wir mal, wie du das machst. Wenn etwas von Kind an feststand, dann war es eins, dass ich nie Pfarrer werde. Weil ich bei meinem Vater erlebt habe, was das bedeutet. Und das hieß für mich erstens, das kann ich nicht und zweitens, das tue ich mir nicht an. So. Das war also von Anfang an klar, lieber Straßenbahnfahrer oder irgendwas, aber ja, nicht Pfarrer. Mein Seelsorger, das war nicht der, bei dem ich da zum Glauben gekommen war, der war der andere Meinung, der hat alle Leute in hauptamtlichen Dienstberufen, die er traf, der meinte, ach, ich sollte Pfarrer werden, ich habe das immer als Einmischung in mein Leben abgewiesen, gesagt, das kommt für mich nicht in Frage, das ist sonnenklar. Und schließlich, weil der auch nicht locker ließ, ich aber auch nicht, habe ich festgelegt, ich werde nur Pfarrer, wenn ich Galater 1,1 so ähnlich auch für mich sagen könnte. Da steht Paulus Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater. Also, ich lasse mir das von keinem Menschen einreden, weder von meinem Seelsorger noch von jemand anderes. Nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen. Und damit war die Sache für mich erstmal gegessen und ich wollte nicht damit meine Brötchen verdienen, dass ich fromm rede und dafür mein Geld verdiene. Das ist einfach auch nicht überzeugt, finde ich, und das nebenbei Arbeit, das war gut. Ja, wir hatten, wie gesagt, Westverwandtschaft und da kam mal meine Tante 25. Grades oder irgend sowas uns besuchen. Und die hatte eine Reiselektüre dabei, die ich mir gewünscht habe. So ging das dann, dass man das über die Grenze brachte, weil ja Westbücher verboten waren. Und ich hatte gehört, dass das ein spannendes Buch war und sie ließ dann, vergaß wieder mitzunehmen, David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden. Das habe ich dann gelesen. Handelt ja nicht von mir, sondern von einem wildfremden Menschen in New York, völlig andere Verhältnisse, der von Gott berufen wurde, unter Straßenbanden Rauschgiftsüchtigen zu arbeiten. Und das hat mich sehr interessiert, war sehr spannend und während ich das las, sprach Gott zu mir und ich will, dass du Pfarrer wirst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin nicht David Wilkerson und ich wollte ein spannendes Westbuch lesen und jetzt fängst du an, dieses Buch zu benutzen. Der David Wilkerson weiß nichts von mir, die Tante ahnt das nicht, ich auch nicht. Ich soll Pfarrer werden. Kann nicht sein. Hab dann, wie ich das so mache, wenn ich durchdenke die Dinge auch rational, aufgeschrieben, was dafür sprechen könnte. Das war ein Drittel A4-Seite. Dann, was dagegen sprechen könnte, das waren zwei A4-Seiten. Und damit bin ich dann zu dem Mann, der, wo ich zum Glauben gekommen war, hab mir das vorgelegt und sagte so und so, das ist passiert, hier sind meine Ausreden, hier sind meine Gründe dafür oder meine Gründe dagegen. Und es kam raus, was ich wusste, ahnte, die Berufung ist echt. Blieb mir also nichts anderes übrig. Also ich habe eine Weile gekämpft, muss ich sagen, wirklich gekämpft. Blieb mir dann nichts weiter übrig, als zu kündigen im Betrieb. Die haben das bedauert. Die sagten, es wäre gut gewesen, ich wäre geblieben. Und dann habe ich mich am Paulinum beworben. Das ist eine Sache, wo man die Leute aufgenommen haben, die schon einen Beruf hatten, die kein Abitur. Die hatten viel zu viele Bewerber, es gab eine strenge Aufnahmeprüfung, aber es war klar, dass die mich nehmen müssen, wenn Gott mich beruft, sonst ja, haben mich genommen. Ja, und dann war ich dort. Eine sehr schöne Zeit, auch eine Zeit voller Kämpfe. Dieses Weichen nicht galt auch dort. Weichen nicht von der Berufung. Weiche nicht vom Vertrauen auf Gottes Wort. Letzteres wird im Studium eigentlich nahezu unmöglich, weil die historisch-kritische Methode die Bibel rein als Menschenwort behandelt. Also wie jedes andere Buch auch, sei es ein Sagenbuch der Griechen oder Grimms Märchen. Das heißt, man kann mit dieser Methode die ganze Bibel auch ohne Gott erklären. Und macht es auch. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann gibt es keinen Gott oder braucht es keinen. Sodass da auch die Frage war, gibt es den vielleicht doch nicht und ist das alles nur Einbildung gewesen. Wobei das eigentlich nicht sein kann, aber man kommt an diese Stelle. Es hat mir geholfen, nicht zu weichen. Es sind mehrere Dinge. Zuerst ganz bestimmt Gottes Gnade und Berufung, was sonst? Wenn er mich beruft, muss er mich auch durchbringen. Zweitens Bibellesen und Gebet, was ich trotz allem gemacht habe, auch trotz aller Zweifel. Ich habe im Studium die Bibel zweimal durchgelesen nebenbei und da vieles entdeckt, was die Dozenten nicht gesagt haben. Drittens Gemeinschaft mit lebendigen Christen im Paulinum selber. Wir haben zusammen stille Zeit gehalten und gebetet, uns regelmäßig getroffen und auch darüber hinaus. Ich war in der Freikirche, wo es geistliche Nahrung gab, zu Gast, wenn ich konnte, und im Hauskreis auch weiter weg. Und viertens, Gottes Geist, und das noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe dort Studenten getroffen, wo ich merkte, die haben eine andere geistliche Kraft als ich. Die haben was ich nicht habe. Und schon vorneweg bin ich auch solche Leute gestoßen. Und schon die erste Rüstzeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, ich habe es heute nochmal nachgelesen, da ging es um 1. Korinther 12 und solche Gaben und sowas. Komisch. Und nun war die Frage, diese Studenten sagten, es gibt eine Geistestaufe. Da hatte ich aber bei Werner de Boer gelesen, nee, die gibt es nicht. Und ich halte sehr viel von Werner de Boer und seinen Bibelauslegungen. So, und da war ich im Dilemma. Die hatten was ich nicht hatte, aber das, was sie hatten, gibt es nicht. Oder ist nicht biblisch. Was mache ich da? Na, ich habe die Bibel gelesen. Ich habe sie daraufhin studiert, ich habe alle Stellen blau unterstrichen, wo vom Heiligen Geist die Rede ist, von vorne bis hinten, und habe das zusammengefasst, was über den so gesagt wird. Und merkte, Jesus ist auch der, der im Heiligen Geist tauft. Steht in allen Evangelien, steht in der Apostelgeschichte, steht im 1. Korinther und an einigen Stellen. Also es ist doch biblisch. Und nachdem ich das klar hatte, bin ich zu dem Pfarrer gegangen, der den Hauskreis leitete, der das selber auch erlebt hatte und kannte und geistlich sehr lebendig war, und habe gesagt, so und so, ich möchte das gerne auch. Sagte, ja, können wir gerne drum beten, erstmal gebe ich dir einen Beichtspiegel mit, 5, 6 Seiten, Schreibmaschine, alles voll Sünden, die man begehen kann. Sagt, geht das mal durch, mach mal Inventur, ehe was Neues reinkommt, muss das Alte raus, der ganze Dreck, sonst hat das keinen Sinn. Also mach mal Inventur und wenn du da fertig bist, kommst du wieder. Das habe ich dann gemacht, habe die Sachen unterstrichen, die mich betroffen haben, habe das dann ihm gebeichtet und dann hat er mir die Hände aufgelegt und ich merkte, ja, jetzt habe ich das, ohne dass gleich was zum Durchbruch kam, das kam dann später noch an Gaben und so, aber ich merkte, innerlich ist was passiert. Und ich kam dann so neu in die Welt oder in die Realität des Heiligen Geistes hinein. Ich will nicht sagen, dass ich ihn vorher nicht hatte, den hatte ich vorher auch, sonst wäre ich gar nicht, hätte Gott nicht mich berufen und sonst was, und hätte ich nicht Bibel verstanden und beten können, ja. Aber es gibt auch noch eine Dimension, wo es um Dienstausrüstung geht oder um noch ein anderes Maß an Kraft, das ist hier das Thema. Und gegen Ende des Studiums haben mir dann Studenten von dem Semester drüber verraten, dass sie, als wir dann neu ins Paulinum kamen, dass sie Gott gefragt haben, für wen sie beten sollen, dass er auch die Erfahrung macht, im Heiligen Geist erfüllt zu werden, und das war ich. Und die haben also heimlich, still und leise und auch laut für mich gebetet, dass ich diese Erfahrung mache. Wusste ich aber nicht, die haben mir keinen Ton von gesagt. Aber Gott hat ihr Gebet erhört. Durch diese Erfahrung oder nochmal diesen Zuwachs an Kraft oder wie ich das nennen soll, hat sich einiges ergeben, was auch geholfen hat, eben nicht zu weichen oder dran zu bleiben. Das sind einmal, dass Gott auch heute noch bestimmte Gnadengaben gibt. Die gibt er nicht, um eine Show damit zu veranstalten, sondern das sind für mich wie Werkzeuge. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Wand kriege oder ob ich versuche, mit einem Taschenmesser da ein Loch aufzupuppeln. Das dauert zumindest länger. Und Werkzeuge sind eine gute Sache, das weiß ich, der Handwerker. Und für mich sind das so Dienstgaben, die einfach für den Dienst nötig sind, wenn ich das tun soll, was Jesus mir sagt, was ich tun soll. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Von daher bin ich dankbar für alles, was Gott dort schenkt. Er könnte sehr viel mehr schenken, wäre ich sehr offen dafür, aber bin auch dankbar für das, was da ist. Was ich dort auch gemerkt habe und erlebt habe, auch im Studium, sind solche Sachen wie, 1. Korinther 2, der natürliche oder seelische Mensch nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht auf. Der kann das gar nicht wahrnehmen, das kriegt er nicht hin. Und das habe ich in Diskussionen auch erlebt, dass Studenten mir sagten, sag mal, du bist doch nicht dumm, du bist doch einer der Besten, wieso glaubst du das, was in der Bibel steht? Das haben die in der Rübe nicht zusammengekriegt, die konnten das nicht fassen, dass man das glauben kann. Und ich habe dadurch gemerkt und mit dieser Erfahrung, ob etwas nur menschlich geistvoll ist. Es gab Dozenten, die tolle Referate gehalten haben und auch tolle Andachten, zum Teil menschlich geistvoll, also von Worten her und allem. Oder ob etwas göttlich geistvoll ist. Da war ich in so einem Hauskreis, da spielte so eine alte Dame völlig tollpatschig Gitarre, das war zum Davonlaufen, der Gesang nicht viel besser. Und der Pfarrer hat nur alles andere als systematisch geredet, was ich eigentlich will. Ich will immer, dass es gegliedert ist, ein bisschen Logik hatte bei dem auch keine. Und was die sagten, hatte auch keine Logik. Aber ich bin hinterher gestärkt und aufgebaut rausgegangen, aus der Vorlesung nicht. Und da merkte ich, dort ist ein geistliches Leben da, das einen aufbaut und stärkt. Auch in der Freikirche, wo ich war, die Predigten waren sehr unterschiedlich, aber man kam gestärkt raus wieder, aus irgendeinem Grund, den ich gar nicht erklären kann. Und habe gelernt, zumindest ein bisschen zu unterscheiden zwischen Verpackung und Inhalt. Wenn es nach der Verpackung geht, dann muss das bei mir alles ein bisschen logisch aufgebaut sein und ein bisschen intelligent möglichst und so. Ja? Also wer mich kennt, weiß das. Aber wichtiger ist der Inhalt, ob das lebt. Und da kann es eine völlig anspruchslose Verpackung geben und völlig unlogisch und sonst was, aber das geistliches Leben enthalten und das kann man aufnehmen. Und das stärkt und das erhält den Glauben. Und da habe ich gelernt, glaube ich, die Verpackung, ich kann mich daran freuen und manchmal ärgern, aber ich kann die beiseite legen und sagen, es ist nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist, ob dem, was gesagt wird oder dieser Person, egal ob es Professor ist oder Hilfsschüler, ob dort Gottes Geist lebt und von Gott Leben da ist. Und das schätze ich. Und das schätze ich bei den verschiedensten Leuten und unter den verschiedensten Verpackungen. Egal, ob die Verpackung mir jetzt gefällt oder nicht. Das war wichtig. Ich habe dann im Examenssemester Thesen rausgebracht, verteilt unter die Studenten und rausgehängt, warum die historisch-kritische Methode der Bibel nicht angemessen ist. Weil, das habe ich auch gelernt, jede Methode muss ihrem Gegenstand angemessen sein. Also wenn ich was miegen will, kann ich kein Bandmaß nehmen, sondern muss ich eine Waage nehmen. Und wenn ich die Bibel als Gottes Wort untersuchen will, muss ich eine andere Methode anwenden, als wenn ich ein Märchenbuch untersuche. Das ist eigentlich logisch, könnte man drauf kommen. Das habe ich ausführlich begründet und ausgehangen. Das war als im Examensemester, wo man diese Methode dann beherrschen musste, gut, aber habe ich gemacht. Weiche nicht. Also ich habe da auch gekämpft und es war ein Kampf. Getröstet hat mich im Studium so ein Wort wie hier 12,16, wie gesagt, auf manche Dinge stößt man, wenn man einfach mal fortlaufend liest. Bei ihm, bei Gott ist Kraft und Einsicht, Sein ist, der da irrt und irre führt. Aha, also die da irren und irre führen, die sind auch Gott. Alles in seiner Hand, muss mich nicht aufregen, Gott ist drüber. Sein ist, wer irrt und irre führt. Ist für mich ein tröstliches Wort bis heute manchmal. Dieses Leben mit dem Heiligen Geist oder Leben aus dem Geist bringt einige Unterscheidungen auch mit sich, die mir wichtig geworden sind. Hebräer 4,12, das Wort Gottes scheidet Seele und Geist. Das ist ein Unterschied, ob es aus der frommen Seele kommt oder ob es vom Geist Gottes inspiriert ist. Mir ist das biblische Menschenbild wichtig geworden, Leib, Seele und Geist, drei Dimensionen, die wir haben. Ich habe darüber meine Examensarbeit geschrieben, bei Paulus, wie er das so sieht. Unterscheidung Seele und Geist ist eine wichtige Sache, auch Unterscheidung der Geister. Hier waren auch Bibelarbeiten im Schniefendhaus für mich sehr hilfreich. Bruder Blischke dort, das war damals der Leiter, bei dem ist ein Satz eine ganze Buchseite, wenn der redet. Aber ich habe das sehr genossen, der hat das sehr stark gelebt und einem da unterwiesen, Unterscheidung Seele und Geist. Allerheiligstes Heiligtum, Vorhof und diese Dinge, das habe ich von ihm viel gelernt und das hat mich sehr geprägt und diese Unterscheidung braucht es, wobei das nicht immer einfach ist, damit zu leben. Weil es sein kann, man erlebt Dinge, wo alle jubeln und froh sind und man selber merkt, hier ist Gott gar nicht dabei. Wir gehen Lobpreis ab, die Band spielt wunderschön und singt wunderschön und man sitzt dabei und ist ganz traurig, weil man merkt, die singen zwar die Lieder, aber sie beten nicht an und Gott ist gar nicht dabei. Das ist eine schwierige Erfahrung, die man dann machen kann und die macht man gar nicht so selten. Also es hat manches auch seinen Preis. Ja? Aber am Ende braucht es die Unterscheidung, wenn man geistlich wachsen will und wenn man mit Jesus leben will. Ja, wo ist er dabei, wo nicht? Wenn ich ihm folge, muss ich dort sein, wo er ist. Ja, wo Höhen sind, sind auch Tiefen. Das ist, gehört so ein bisschen dazu. Also ich denke, der größte himmlische Schatz, den wir hier haben können, das ist Gottes Geist, der im Herzen wohnt. Und mein größter irdischer Segen ist meine Frau, die ich habe. Schon, dass sie gewartet hat, als ich sagte, ich studiere Theologie und das wird mit uns dann erstmal schwierig, also alle 14 Tage mal ein Wochenende sehen und sonst nicht und so. Und ich hatte einen gescheiten Beruf, sie auch, sie war Bauzeichnerin, und sie sagte, ich warte auf dich. Ja, und dann haben wir uns verlobt und dann 3,5 Jahre erstmal die Verlobungszeit durchgehalten und dann vor dem letzten Studienjahr dann doch geheiratet, weil es irgendwann dann doch mal sein sollte. Und man sagt, der nächste Schritt eine Wochenendehe und dann der übernächste Schritt, wenn wir dann ganz zusammen sein können. Und als Trauspruch haben wir uns herausgesucht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird durch das alles, also der ganze Rest, den ihr so braucht, zufallen. Das war uns sehr wichtig, dass wir das wollten. Auch Ulrike hat dann auch mal eine kirchliche Ausbildung angefangen, um an meiner Seite ein bisschen mit Dienst tun zu können und so. Und dass wir sagten, wir sind da nicht nur füreinander da und sonst was, sondern das Reich Gottes und was er will, was vor ihm richtig ist, soll Vorrang haben. Und wir vertrauen darauf, dass der Rest dann gelingt und uns zufällt. In DDR-Zeiten war das kein attraktiver Beruf, das muss man mal noch dazu sagen. Also wir sind völlig anders angetreten als Pfarrer jetzt leben. Das war für uns auch so nicht voraussehbar. Ja? Da hat so ein Wort nochmal eine andere Bedeutung auch. In Bezug auf die Sorgen, wie lebt man dann, wo kriegt man sein Zeug zusammen. Und Ulrike hat es immer wieder auch sehr gelebt, dass sie um des Berufs, der Berufung willen, meines Berufs willen, ganz viel zurückgesteckt hat und mir den Rücken freigehalten hat. Ich denke, sie sollte im Himmel mal die Märtyrerkrone tragen. Das ist meine Überzeugung. Aber es ist ein Wort, das nach wie vor wegweisend ist. Und wir haben das immer wieder erlebt, dass uns alles nötig und noch viel mehr zugefallen ist. Ich habe nie eine Fahrerlaubnis für Auto gemacht, weil ich mir nie vorstellen konnte, als DDR-Bürger, dass wir uns jemals ein Auto leisten könnten. Das war völlig außerhalb, also mit dem Fahrgehalt verdienst du nicht das Geld, um dir ein Treibi leisten zu können. Kannst vergessen. Und dann stand eine Dienstpappe in der Garage in Galenz, ich wusste nicht, wie man die bedient, und musste das dann irgendwie nachholen mit sonderdringend Schreiben der Subtur. Erste Jahr bin ich mit der Schwalbe nach Oederreiner zu Dörfer gefahren, Sommer wie Winter. War dann schön, dass ich das dann nicht mehr musste. Aber und so kam eins zum anderen, Gott hat für uns gesorgt, in einer Weise, die wir nie für möglich gehalten hätten. Um dieses Wort auch zu verstehen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen, hat mir noch was geholfen. In der Freikirche, wo ich war, gab es unter den ältesten Atomphysikern. Und der hat für Studenten oft so Vorträge angeboten. Dort habe ich noch ein paar Dinge von Physik kapiert. Vieles habe ich noch nicht kapiert, ich verstehe Einstein immer noch nicht. Aber manches eben doch, der kannte das alles. Und was der uns immer wieder eingebläut hat, ist, dass es unendlich viele Dimensionen gibt in der Physik, kann man sich auch nicht vorstellen, aber dass das Niedrigere immer im Höheren enthalten ist. Also wenn ich eine Linie habe, dann habe ich einen Punkt automatisch mit drin. Wenn ich eine Fläche habe, habe ich die Linie automatisch mit drin. Wenn ich einen Körper habe, habe ich die Flächen sowieso mit drin. Den Punkt auch alles. Also je höher die Dimension ist, alles andere ist mit eingeschlossen. Und so ist es völlig logisch. Wenn ich gleich nach dem Höchsten trachte, nach der höchsten Dimension, also Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann ist alles andere dort mit drin. Das ist doch nur die höchste Dimension, die es geben kann. Reich Gottes. Und wenn das der Fokus ist, dann muss das andere mit drin. Das ist völlig logisch, physikalisch logisch, was Jesus da sagt. Solche Dinge haben mir geholfen, das zu verstehen. Jo. Was nicht heißt, dass alles immer nur einfach war und dass alle Erlebnisse immer einfach waren. Das war es nicht. Ja? Aber es hat sich trotzdem gelohnt und war am Ende gut. Leben als Pfarrer. Studiert habe ich schon gesagt. Wir haben uns nie eine Stelle oder einen Wohnort oder eine Wohnung selber gesucht. Nie. Es geschah immer durch Führung oder Zuweisung. Das ist heute ein bisschen anders. Da können die Theologiestudenten Ansprüche stellen. Das war damals nicht. Wir wurden zuerst nach Zwickau geschickt. Dort hat Ulrike ihre Gemeinde Pädagogik Anerkennungsjahr gemacht und ich 3 Jahre praktische Ausbildung, Christenlehre und Gemeindearbeit und 1 Jahr Jugendarbeit und verschiedene Sachen. Wir fanden in Zwickau einen Gebetskreis, der wichtig war, einfach um geistlich Anschluss zu haben, aufgebaut zu werden. Und ich fand dort meinen Seelsorger, einen Handwerker, kein Pfarrer, ist bis heute mein Seelsorger, inzwischen über 80. Und ohne ihn, ich weiß nicht, was geworden wäre. Ich weiß nicht, was geworden wäre. Von Zwickau aus sollten wir zunächst an einen kleineren Ort in der Nähe von Chemnitz kommen. Da haben wir uns sehr darauf gefreut, weil das dörflich liegt uns, aber Nähe Chemnitz, weil unsere Eltern dort wohnen auch. Das wurde dann kurzfristig wieder geändert, weil sich doch noch jemand auf die Stelle beworben hat und dann hatte das Vorrang. Enttäuschung. Und dann wurde uns Galens zugewiesen. Mit 50% Öderan und die 4 Dörfer darum als Seelsorgebezirk. Also bin ich nach dem Galens mal gefahren, mit Zug bis Öderan und dann nach Galens 5 Kilometer gelaufen, weil da nichts fuhr. Und der Eindruck war noch nicht so prickelnd. Und der erste Mensch vom Kirchenvorstand, ein etwas düsterer Bauer, war auch nicht so prickelnd. Und es war jetzt nicht so, dass wir uns da unbändig drauf gefreut hätten. Aber es ist so gewesen worden. Und jetzt kommt die einzige Losung, die ich mir gemerkt habe mit Datum, also aus dem Taufspruch, am Umzugstag nach Galens. Die Anne war geboren, die war im Kinderwagen, war dort im Möbelwagen und hat gestillt geworden. Ich bin nach Schwalbe dann von Zwickau nach Galens gefahren, weil es nicht im Möbelwagen transportiert werden durfte. Da stand in der Losung aus Jesaja 58,11: Der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Und das war ein Wort, mit dem ich leben konnte. Wo ich sage, okay, dann hat Gott mich ja geführt, er wird das weitermachen und selbst wenn das hier Dürre aussieht, er wird mich sättigen und das wird gut werden. Das habe ich mir über den Schreibtisch gehängt und dieses Wort ist nach wie vor tief in meinem Herzen drin, diese Zusage. Auch Israel zunächst mal gesagt, wenn man Gottes Wort hält und zum Beispiel den Sabbat hält und so weiter. Aber dort mal so rausgegriffen, ist es zu einer persönlichen Zusage geworden. Der Herr wird dich für immer da führen und dich sättigen der Dürre. In Galens wurde ich ordiniert, das heißt zum Pfarrer geschlagen. Das war am 2. März 1986 am Sonntag Oculi, hat was mit okularen Augen zu tun. Das Motto dieses Sonntags, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Psalm 25. Und seitdem hat dieser Sonntag Oculi für mich immer eine besondere Bedeutung. Die Ordination selber gar nicht so sehr unbedingt, aber da war die Seelsorge wichtiger. Aber dieser Sonntag und diese Blickrichtung, meine Augen sehen stets auf den Herrn, kann von mir nicht sagen, dass das gelingt immer und stets schon gar nicht. Aber es ist mir unendlich kostbar, dieses Wort. Und ich übe mich immer noch da drin, das zu tun. Ja, bevor ich ordiniert wurde oder mich ordinieren lassen konnte, musste noch einiges geklärt werden. Erstens habe ich die Bekenntnisschriften gelesen. Das ist ein dicker Wälzer. Auf die wurde man ja ordiniert. Und da war nicht alles so, dass ich sage, das finde ich mit der Bibel in Übereinstimmung. Dort habe ich erklärt, ich nehme nur das, was ich mit der Bibel in Einstimmung. Übereinstimmung finde ich, das andere kann ich nicht unterschreiben. Oder, ja. Aber viel gravierender war, dass eine meiner Schwächen oder Stärken ist, dass ich Dinge sehr gern gründlich durchdenke. Und ich hatte mich viele Jahre sehr intensiv mit der Taufe beschäftigt und tatsächlich jede Bibelstelle auch genau untersucht. Das ist in unserer Kirche nicht die allerbeste Idee, sowas zu tun. Beziehungsweise es ist einfach so, dass mein Gehirn entweder zu klein ist oder mein Kopf zu eckig. Jedenfalls kriege ich die biblischen Aussagen zur Taufe und unsere kirchliche Taufpraxis und Lehre in meinem Kopf nicht widerspruchslos zusammen. Das schaffe ich nicht. Anderen gelingt das gut, also fast allen anderen in der Kirche. Denen gelingt das hervorragend, mir gelingt es nicht. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich recht hätte. Ich will auch niemanden in Unruhe versetzen, deshalb ist nicht mein Anliegen. Ich denke, Jesus hat die Taufe eingesetzt, nicht ich. Er befindet, was da gilt und nicht ich. Das ist seine Sache. Aber was mache ich mit diesem Dilemma jetzt, dass ich das von der Bibel her nicht sehen kann, dass das richtig wäre? Wie kann ich dann in der Landeskirche Pfarrer sein? Das geht nicht. Aber ich bin aber berufen. Ich soll in die Landeskirche. Das war das, was ich immer gehört habe. Es widerspricht sich. Und da wurde ein Bibelwort mir sehr wichtig, was dann auch natürlich wieder in der Seelsorge geprüft wurde oder ich besprochen habe. Das steht in Hebräer 12, Vers 17. Nach Luther: Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und müssen dafür Rechenschaft geben. Wörtlicher: Gehorcht den Führern, denen die Anführer, Heerführer, Hegemonen, Gemeindeleiter sind, und ordnet euch ihnen unter, lasst ihnen den Vortritt, gesteht ihnen den Vorrang zu, weicht vor ihnen zurück, gebt nach, fügt euch, tretet hinter ihnen zurück. Das ist fast eine militärische Anweisung. Dieses Wort sagt erstens, das Reich Gottes ist hierarchisch, da gibt es eine Hackordnung in der unsichtbaren Welt und auch in der Gemeinde eigentlich. Das wird heute nicht mehr beachtet, jedenfalls nicht nur in unserer Kirche, da ist jeder sein eigener evangelischer Papst. In der Bibel ist das ein bisschen anders, muss ich so sagen. Und man übertritt das auch nicht ungestraft. Und zweitens machte dieser Vers tatsächlich meine Ordination möglich. Also, meine Erkenntnis zur Taufe ist eine andere als die der Landeskirche. Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Meine Erkenntnis, auch die der Landeskirche vermutlich. Es hieß für mich, persönlich würden wir als Eltern unserer biblischen Erkenntnis folgen und unsere Kinder nicht als Säuglinge taufen. Aber in meinem Dienst würde ich mich der Erkenntnis meiner Kirche und ihrer Leitung unterordnen, unter der Voraussetzung, dass die Kirchenleitung vor Gott verantwortet, dass ich Kinder taufe. So bin ich ins Landeskirchenamt und habe gesagt, so könnte ich das tun. Also ich füge mich der Erkenntnis oder der Leitung unserer Kirche, die sagt, das ist der richtige Weg, das ist der Gottesweg, Gott, und wir verantworten das, dass du das machst. Und da hat Oberlandeskirchenrat Schwintek damals fröhlich und klar zugesagt, das machen wir gerne, die verantworten wir gerne, das ist gar kein Problem, und wenn sie das so, wenn sie nicht dagegen polemisieren, und sondern das dann tun im Gehorsam, wie sie eingesetzt sind, dann können wir sie ordinieren, dann machen sie das so. Und auch Bischof Hempel hat dem zugestimmt. Und so taufe ich, gemäß der Taufordnung unserer Kirche, die ich mich bemühe einzuhalten, die ist ja nicht umsonst gegeben, und taufe im Auftrag unserer Kirche, sagt es meistens auch, die das vor Gott verantwortet. Und ich verwende, auch das wurde mir gestattet, die biblische Taufformel, die heißt nämlich, tauft sie auf den Namen Gottes und nicht im Namen Gottes. Das ist so ein Irrtum, Luther sagte, im Namen Gottes getauft werden heißt, wie von Gott selber getauft werden. Das sagt die Bibel nicht. Und es heißt, getauft werden auf Gott hin, in den Namen Gottes hinein. Das ist was völlig anderes. Also da fängt es schon an, aber okay, ich sage die biblische Formel, die in der Bibel einfach steht. Weil im Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes, diese Formel gibt es in der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal. Auch wenn wir sie laufend verwenden. Okay. Also so bin ich diesen Weg gegangen. Muss auch sagen, unter den nachfolgenden Bischöfen wäre ich nicht mehr Pfarrer geworden. Ganz gewiss nicht. Aber sie haben die Entscheidung ihres Vorgängers toleriert und haben gesagt, wir nehmen das nicht zurück. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Also gehorcht euren Führern, euren Anführern, lasst ihnen den Vortritt, ordnet euch unter. Das ist ein biblischer Weg, sich auch mal anderen, die höher als man selber stehen, unterzuordnen und sich auch ihrer Erkenntnis zu fügen. In dem Wissen, dass Gott allein der Richter ist und auch mein Erkenntnis Stückwerk ist und nicht das oberste Gebot der ganzen Welt ist. Unsere erste Stelle war also dann Galens mit Öteran, vier Dörfer drumherum. Das war so die erste Liebe als Gemeinde, kann man auch sagen. Ja, das hat was Besonderes, war eine sehr prägende Zeit. Es gab dann bald einen geistlichen Aufbruch durch eine Evangelisation. Und da sind Leute zum Glauben gekommen, wo das heute noch spürbar ist und lebendig ist. Hatten dann Warteführungskreise und sowas, was sehr gut war und prägend. Es gab dann infolge eines weiteren Aufbruchs auf einer Rüstzeit auch eine schwierige Zeit, weil es auch sehr heftige Gegenreaktionen gab, eine Pressekampagne gegen mich, zum Teil deutschlandweit, das war schwierig. Von daher war längere Zeit dann auch nicht klar, wie geht das hier weiter. Es waren bestimmte Türen dann auch zu. Also es gab Leute, die wollten uns nicht mehr, konnten uns nicht mehr akzeptieren. Die Kinder durften nicht mehr mit unseren Kindern Kontakt haben und was da alles so sein kann in so einem Ort. Aber abhauen ist jetzt auch nicht der Weg, also auf die Führung Gottes warten. Was ist jetzt hier dran? Ich will dich immer da führen und sättigen in der Dürre. Und ich erlebe Führung Gottes eigentlich immer nur so, dass Schritt um Schritt zunächst Schritt deutlich wird. Ich bin nicht der, der die großen Visionen hat und das gleich überblickt, wie das manche können oder haben oder sich einbilden, je nachdem. Ich denke auch, es reicht, wenn Gott den Überblick hat. Und wenn der nächste Schritt zeigt, am Ende merkt man, es hat Linien, passt zusammen. Ja? Also ich lebe mehr so von Schritt zu Schritt und auf dem Nebel taste ich mich vorwärts und sehe gerade nur den nächsten Schritt. Das ist nicht immer einfach, aber es funktioniert. So, und dann wurde deutlich und wiederholt und gegen alles, was wir uns vorstellen konnten, kam der Ruf nach Klingenthal, wo immer Winter ist und weit weg von Chemnitz. Das war dann durchaus ein Sterbensweg, von Galens wegzugehen, weil wir an dieser Gemeinde auch hingen und an Leuten. Aber es erfolgte eine Wiederbelebung in Klingenthal. Und die Zeit dort war auch gut und richtig, was nicht heißt, dass alles immer nur einfach war, aber es war eine gute Zeit. Wir werden auch gerne dort geblieben bis zum Schluss, waren aber auch offen, dass Gott anders führen könnte, wenn nochmal ein Wechsel dran wäre. Und dann gab es wieder eine sehr spannende Zeit, bis klar wurde, dass wir nach Lengefeld wechseln. Das waren wieder Monate oder ein halbes Jahr oder länger, wo überhaupt nicht klar war, was hier wird und wohin und wie und so. Und das sind schon noch ein bisschen nervige Zeiten, muss ich zugeben. Aber auch das sehen wir als Führung, dass Gott es dann so gemacht hat und dass wir jetzt hier sind. Bin noch nicht ganz fertig, noch vielleicht zwei, drei Sachen, die mir als auch allgemeine Bibelworte sehr wichtig geworden sind oder die meinen Dienst geprägt haben. Das eine ist so ein Satz aus Johannes 10. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe ziemlich lange gebraucht, ehe ich glauben konnte, dass ich das kann, was jedes Schaf kann. Also die Stimme des Hirten hören und unterscheiden. Inzwischen weiß ich, dass Jesus da recht hat. Seine Schafe hören seine Stimme und können die auch hören. Und Jesus möchte auch persönlich reden. Und daraus lebe ich eigentlich täglich, muss ich sagen. Schreibe das oft auch auf und erlebe dort viel Ermutigung, auch Wegweisung. Manchmal bis hin, dass mir ein Predigtthema gegeben wird, ohne dass ich den Predigtext schon kenne. Gab es jedenfalls schon auch Korrektur. Ich erinnere mich an ein Erlebnis im Predigerseminar. Ich saß dort auf dem Bett. Und plötzlich wurde deutlich, dass Gott sagte, wer nicht aus einer persönlich hörenden Beziehung zu Jesus lebt oder wer nicht selber das kennt, dass Gott ihm Dinge zeigt. Das muss jetzt nicht, dass Gott akustisch redet, bedeuten, ja, aber dass Gott Dinge selber dem Herzen deutlich macht. Wer dieses Reden Gottes nicht kennt, wird in der Endzeit nicht bestehen, sondern der wird mit hundertprozentiger Sicherheit verführt. Wenn er nicht von Gott selber empfängt und merkt, wo Gott drin ist und wo nicht. Das hat mich ziemlich schockiert erstmal, aber es scheint so zu sein, wenn man die Offenbarung liest. Und dort ist siebenmal von Leuten die Rede, die das Zeugnis Jesu haben. Das sind so die Gläubigen, das sind die bei Gott dabei sind. Da wird jedes Mal gesagt, die Gebote halten oder die den Glauben an Jesus haben, da kommt oft dieser Zusatz, die das Zeugnis Jesu haben. Und an einer Stelle wird es aufgelöst, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das heißt nicht, dass jeder ein Prophet ist. Aber es heißt, dass jedem Gotteskind so etwas wie ein inneres Gespür gegeben wird, was dem Willen Gottes entspricht und was nicht und wo Gott drin ist und wo nicht und was bestimmte Dinge, die sich so abspielen in Kirche und Gesellschaft, bedeuten. Das heißt es schon. Und wenn man das nicht hat, wird man irregeführt, 100%. Ich werde Pfingstmontag darüber nochmal predigen, von daher kann ich das mir hier sparen. Die Offenbarung als Ganzes ist mir auch sehr wichtig geworden. Ich behaupte nicht, dass ich die Offenbarung verstehe, gar nicht. Aber ich habe, denke, 4 Seminare über die Offenbarung gehalten, wo wir Vers um Vers, Kapitel um Kapitel durchgegangen sind, über mehrere Jahre in mehreren Gemeinden. Ich hatte das hier am Anfang auch mal angeboten, war aber da kein Interesse und dann hat sich das auch erledigt. Gibt es noch die Arbeitsblätter im Internet dazu, wo jedes Kapitel oder Abschnitt kommentiert ist und dann Fragen dazu in Austausch, stille Zeit und so. Ich mache mal einen Sprung, vielleicht auch, weil mein Gedächtnis schon lückenhaft geworden ist und ich nicht mehr alles weiß. Gibt sicher noch mehr. In der letzten Zeit fiel mein inneres Auge noch auf einen Vers, nochmal vom Vers 25 und blieb dran hängen, Psalm 25. Und da versuche ich mich im Augenblick im Glauben dran festzuhalten. Die Lage ist im Moment, ich finde sie spannend, ich könnte auch sagen nervig, weil die Besetzung der Pfarrstelle hier völlig offen ist, was da wird, von wo aus es wieder besetzt wird und so weiter. Und in dem Zusammenhang auch, wo wir wohnen können oder werden. Völlig offen. Wenn es nach uns geht, möchten wir gern hier in Lengefeld bleiben. Auch Pockau wäre akzeptabel, aber wir bevorzugen Lengefeld. Das ist erstmal so der Stand. Und haben da auch gewisse Wünsche, die unser jetziges und kommendes, vor allen Dingen Alter, berücksichtigen. Und da ist mein Blick mal wieder beim Psalm 25 auf Verse 12 und 13a gefallen. An die will ich mich halten und hoffe, dass ich die Erfüllung dieses Wortes noch auf einer sehr persönlichen Ebene erlebe oder wir es erleben. Da steht, wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Der wird im Guten wohnen. Und noch wörtlicher, wer ist nun der Mann, der Jahweh fürchtet? Ihn unterweist er in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird wohnen im Guten. Nun schaue ich mal, oder wie das aussieht und was das heißt. Da sind wir sehr gespannt. Soweit mal, es gibt sicher ganz viele Bibelstellen, die mich beschäftigen und die präsent sind, aber ich denke, es ist reicht diese Auswahl einfach mal, die jetzt auch nicht ganz einfach war. Vielleicht habe ich Wichtiges vergessen. Vollkommen ist er nur Gottes Wort selbst, nicht meine Verkündigung und noch weniger mein Leben und der Lebenswandel erst recht nicht oder Lebensweg. Aber Psalm 18 sagt, Gottes Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist durchläutert, also rein, klar. Es gibt nichts Saubereres, Besseres. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Soweit mal für hier, ein paar andere Dinge, die mich bewegen, sage ich Sonntag noch.